Hotel Life.
Der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
Moin Robert.
Einen wunderschönen guten Morgen, Ute. Grüß dich.
Grüß dich. Wir starten heute unseren Podcast auch mit einer Tasse Kaffee. Das ist ja wunderbar.
Und so lecker, muss ich wirklich sagen. Ja. Sehr gut.
Und unser Thema heute, Existenzgründung. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein, Robert, für eine Existenzgründung in unserer Branche der Hotellerie und der Gastronomie?
Schätze ich sehr gut ein. Nur werden viele Zuhörer und Zuschauer sagen, oh, das kann ich gar nicht glauben. Also ne, wir haben den ganzen Kostendruck, wir haben das Thema Mitarbeiterfindung und. Ne, ja, das ist wohl richtig. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, antizyklisch, sag ich mal, da einzusteigen. Jetzt kommen Betriebe auf den Markt, die aus Altersgründen abgegeben werden oder weil sie auch nicht mehr laufen, aber gute Standorte beinhalten, die einfach alte Konzepte haben. Und so gesehen, sage ich mal, ist der Zeitpunkt an und für sich super, wenn du mich so fragst, sich selbstständig zu machen.
Wenn dann jetzt,
ne? Ja, wir haben ja viele Existenzgründer bei uns. Im Moment, ich freue mich darüber, haben wir viele Anfragen für Existenzgründer mit guten Konzepten. Und die sich jetzt selbstständig gemacht haben, ich sag mal in den letzten 12 Monaten, wenn man so will, toi, 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 die sind alle durchgestartet. Das zündet richtig, ne?
Weil die natürlich auch wie Phönix aus der Asche quasi aufsteigen, ne?
Wichtig ist, ja, da kommen wir ja vielleicht gleich noch dazu, worauf man achten soll. Ja. Aber es ist ein guter Zeitpunkt. Ja.
Welche Ausgangssituation siehst du denn für eine Existenzgründung? Welche Varianten gibt es denn aus deiner Sicht?
Ja, aus meiner Sicht sage ich mal so vier Varianten. Einmal baue ich mein Geschäft ganz neu auf, ja, sag mal auf der grünen Wiese. Dann die Variante, ich übernehme ein bestehendes Objekt als Käufer. Ich kaufe einen Gasthof, ein Restaurant, ein Hotel, ein bestehendes. Die dritte Variante ist das Thema innerhalb der Familie, also Nachfolge. Ja, ich übernehme den Betrieb meiner Eltern. Und die vierte Variante, die ich noch sehe, ist das Thema Franchise, was ja auch immer mehr auf dem Markt sich etabliert. Ja.
Okay. Und wenn man jetzt mal so drauf schaut, was macht denn so einen erfolgreichen Existenzgründer tatsächlich im Vergleich zu demjenigen, der scheitert, aus?
Ja, wichtig ist aus meiner Sicht, dass man die ganze Sache auch professionell angeht. Ja, viele Existenzgründer, Gründerinnen, die sind hoch motiviert und sehen ihr Objekt, was sie übernehmen wollen, sag mal, wie frisch verliebt mit der rosa-roten Brille. Ja, und dann merken sie nicht, dass sie da in Fallen reintreten, die nachher nur ganz schwer, wenn überhaupt, wieder wettzumachen sind. Die erste Frage, wir können natürlich nicht alle Punkte jetzt hier thematisieren. Ich will nur mal so ein paar hier in den Raum reinwerfen. Also die erste Frage, wenn ich vorhabe, mich selbstständig zu machen, ist, dass ich mich selbst hinterfrage und sage, bin ich physisch und psychisch in der Lage, Unternehmerin, Unternehmer zu sein? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage es mal so, laufend krank bin, anfällig bin, dann würde ich mir das überlegen, da meinen Betrieb zu machen, meinen eigenen Betrieb zu machen. Das andere ist natürlich auch, kann ich Druck aushalten? Ja, also es gibt keine Unternehmerinnen und Unternehmer, die keinen Druck spüren. Ja, also wenn das Geschäft mal nicht so läuft, wenn ich Mitarbeiterengpässe habe, was auch immer, Gästebeschwerden, kann ich mit diesem Druck umgehen? Bin ich da resilient?
Und auch ein Stück weit mutig und risikobereit zu sein, oder?
Genau. Man braucht Mut. Aber wenn man nichts riskiert, ne, ich sag mal, Schnacker schnacken, Träumer träumen und Macher machen. Also in die Umsetzung kommen, da fehlt es ja heute oft auch dran, ne, dass viele einfach sage, ich träume von meinem eigenen Hotel oder mein Café oder mein Restaurant. Und da träumen sie jahrelang. Und irgendwann haben sie ausgeträumt. Und es gibt andere, die sagen, ja, ich träume davon. Und wie setze ich das jetzt um? Also bin ich körperlich, physisch da, psychisch in der Lage, das zu wuppen? Oder bin ich da labil? Das ist die erste Frage. Dann das Thema, wie sieht's aus mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, mit der Familie? Ziehen die mit? Unterstützen die mich? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die ich mal im Vorfeld abklären muss.
Gerade in unserer Branche, ne, weil man da ja wirklich auch oft auch zu Zeiten tätig ist, in denen andere eben ihre Freizeit haben. Und wenn der Partner einen anderen Beruf hat oder im anderen Bereich tätig ist, dann kann das schon auch mal kollidieren.
Dann kann das eng werden. Ne? Ja. Also das sind so Sachen, die ich im Vorfeld klären muss. Natürlich noch viele andere, auch die fachliche Eignung. Da muss man aber auch sehen, wie man das bewertet. Ne? Also ich sage ja immer, wenn ich in der Gastronomie, Hotellerie mit Menschen umgehen kann. Ich sage es immer wieder, 4M-Prinzip, man muss Menschen mögen. Das ist schon mehr als die halbe Miete. Ne? Ja. Wenn ich gut mit den Gästen umgehen kann, wenn ich gut mit Mitarbeitern umgehen kann, dann habe ich schon mehr als die halbe Miete drin. Natürlich muss ich auch fachliche Kompetenz haben. Wenn ich eine sehr gute fachliche Kompetenz habe, umso besser. Dann aber auch nochmal mich hinterfragen, habe ich da noch Defizite? Bin ich zwar ein guter Koch, bin ich Küchenmeister, aber ich habe zum Beispiel, oder habe ich, ja, bin ich Küchenmeister, aber ich habe noch im kaufmännischen Bereich vielleicht ein Defizit. Dann kann ich das ja durch Fortbildung, Weiterbildung mir noch aneignen. Ne? Also, dass man sich selbst evaluiert und sagt, wo stehe ich, was kann ich, Belastbarkeit, fachliche Kompetenz, ist das auch mein Ding, mit Menschen umzugehen?
So, das bin ich auch bereit, mich weiterzuentwickeln, ne? Genau, weiterzubilden.
Genau, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. So, und dann gibt es, wenn ich das geklärt habe, dann sage ich mir, ja, was will ich denn überhaupt machen?
Ja.
Was möchte ich denn?
Genau, was ist denn außer den persönlichen Eigenschaften eigentlich überhaupt noch wichtig?
Genau. Ne? Und da sind wir beim Konzept. Ja, möchte ich ein veganes Restaurant eröffnen? Möchte ich ein Hotel Garni übernehmen oder bauen? Es gibt ja in der Gastronomie, Hotellerie ganzen Fächer von Möglichkeiten. Aber ich sollte vorher, bevor ich in die Selbstständigkeit gehe, mir klar darüber sein, was will ich?
So. Wer passt auch zu mir als Gast, oder?
Genau.
Finde ich das auch nochmal ganz wichtig.
So.
Und auch als Mitarbeiter, das ganze Konzept muss ja komplett rund sein.
Genau, das Konzept ist eine ganz wichtige Grundlage. Es ist ja die Basis für meine Selbstständigkeit. Wenn ich jetzt in einem Ort bin mit 20.000, 30.000 Einwohnern, sage ich mal auch so ein bisschen überspitzt, und ich mache da mein viertes Steakhouse auf und unterscheide mich nur dadurch, dass ich meine Steaks, die ich da verkaufe, 50 Cent preiswerter verkaufe, dann wird das nichts. Wenn ich aber sage, ich möchte trotzdem ein Steakhouse dort aufmachen, dann muss ich ein Steakhouse aufmachen, was wir sagen immer SEP, also strategische Erfolgsposition, die einfach, oder dass sich deutlich von den anderen abgrenzt. Ja. Wenn ich draußen im Garten meine Steaks dann brate, so Asado, argentinisch oder wie auch immer, also was ich damit sagen will, ich muss ein ganz klares Konzept haben, ganz klares Profil. Dazu gehört auch Mut.
Ja.
Dazu gehört auch Mut. Nicht nach dem Motto, ich will es allen recht machen, sondern ich will mein Konzept für eine bestimmte Zielgruppe auf dem Markt präsentieren. Und ich unterscheide mich nicht nur durch meinen Standort. Also ich sag mal, wenn man eine Stadt sieht mit 30.000, 40.000 Einwohnern, dann unterscheiden wir einmal den Makrostandort, das ist die Stadt vielleicht, oder die Region, und der Mikrostandort, das ist die Straße. Das ist mein Objekt am See, ist mein Objekt irgendwo.
Mein Kiez.
Ja, genau. Oder ist es irgendwo am Stadtrand oder im Gewerbegebiet oder was auch immer. Das muss ich natürlich mir genau angucken, und da bin ich bei der Standortanalyse. Da muss ich mir genau angucken, passt das Konzept rein? Ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Existenzgründerin, die wollte in Travemünde ein Café eröffnen mit Kaffeerösterei. Ganz tolles Konzept. Und wer Travemünde kennt, da gibt es einmal die Vorderreihe, das ist so die direkt am Wasser, und parallel dazu, 100 Meter dahinter, eine Parallelstraße. Und da hatte sie einen Laden, den sie hätte übernehmen können. Dann hat sie gesagt, können Sie sich das mal angucken, Herr Cordes, was halten Sie davon? Ich sage, das Konzept ist super. Habe mir den Standort angesehen, ich bin mal rumgegangen, habe mit den anderen Geschäften, die da waren, gesprochen. Ich sage, wie sieht das denn hier aus? Wie sind die Passantenströme? Haben die gesagt, ja, wir überlegen schon, unser Textilgeschäft hier zu verlegen, weil hier nichts los ist in der Straße und so weiter. Ja, also da kann man sehen, vorne, 100 Meter weiter, brummt der Bär.
Tipptopp.
Und da, der Mikrostandort.
Ganz ungünstig.
Ich habe der Existenzgründerin dann abgeraten, nicht ihr Konzept. Das soll sie umsetzen, aber nicht an dem Standort. Es ist eben wichtig, dass man den Standort sich genau anguckt und untersucht. Und nicht nur am Laptop und guckt hier bei Google, sondern hingeht, mit Menschen spricht und so weiter. Also das
ist einfach auch beobachtet. Ne?
Beobachtet, zählt. Das ist auch in Berlin, am Kudamm.
Ja.
Kudamm ist nicht gleich Kudamm. Ne? Wenn ich da stehe, ich mache ja oft Gutachten da. Die eine Seite hat, was weiß ich, in der Stunde 5.000 Passanten, die da vorbeilaufen. Und die andere Seite hat nur 1.000. Weil die Geschäfte attraktiver sind auf der Seite, die 5.000 hat. Und, ne? Also ich muss mir das genau angucken, das will ich damit sagen. Also Standort, Marketing, Analyse und natürlich das Konzept, dass ich das mir vorher überlege, was will ich überhaupt.
Und das ist ja dann alles, wenn ich das weiß, das ist ja schön und gut, sage ich jetzt mal, aber das Ganze kostet ja auch Geld. Wie sieht es damit aus? Finanzierung, Wirtschaftlichkeit? Was raten wir da dem Existenzgründer?
Ja, so, jetzt weiß ich, was ich machen will. Und jetzt, was kostet der ganze Spaß, wenn ich das umsetze? Ja, und da sind auch zu viele Laissez-faire. Ne? Die machen das so Pi mal Daumen. Und da scheitern heute schon viele dann, wenn sie es Pi mal Daumen machen, beim Bankgespräch, wenn sie es finanzieren wollen. Denn die Banken lassen sich heute da nicht mehr drauf ein. Vor ein paar Jahren sah das noch ein bisschen anders aus, aber das wird heute nichts mehr. Also man muss schon mal erstmal genau die Kosten ermitteln, was benötige ich für die Einrichtung meines Geschäftes, meines Restaurants, meines Cafés, meines Hotels, was muss ich dort an Geld in die Hand nehmen, um die Möbel zu kaufen, um die Küche einzurichten und so weiter. So, das muss wirklich, sagen wir, bis zur Nachttischlampe möchte ich wissen, welches Geld muss dann in die Hand genommen werden. Das ist das eine, also die Hardware. Dann würde ich immer, wenn man sagt, ich brauche jetzt 200.000 Euro, um das Restaurant einzurichten, ich habe alle Kostenvoranschläge hier liegen, dann würde ich aus Sicherheitsgründen immer noch so rund 10% oben raufpacken als Puffer. Das ist die eine Säule der Investition. Die andere Säule sind die Betriebsmittel.
Die oft vergessen werden.
Die werden so oft vergessen oder auch zu niedrig bewertet. Das ist dann das Thema. Das Thema waren Erstbestand, Anlaufzeit, Anlaufverluste, ne, das wird, und auch die privaten eigenen Lebenshaltungskosten, die ja weiterlaufen, Marketing und. Da muss ich genau raufgucken. Das kommt noch auf die Kosten obendrauf. Denn wichtig ist ja, dass ich jederzeit liquide bin. Also, dass ich meine Gehälter bezahlen kann, dass ich meine Kapitaldienste an die Bank für die aufgenommenen Darlehen begleichen kann. Wir sagen ja immer Liquidität vor Rentabilität. Sag mal ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Berechnung gemacht, eine Wirtschaftlichkeitsvorausschauberechnung für 12 Monate mit meinem Konzept. Und ich stelle fest, dass ich im ersten Jahr, sag ich mal, mit meinem Restaurant 50.000 Euro Gewinn erwirtschafte. Juhe, sage ich dann. Toll. 50.000 Gewinn. Ich starte im Januar. Hier bei uns in Schleswig-Holstein irgendwo an der Küste und habe jetzt die ersten 3-4 Monate ein ganz schwaches Geschäft. Dann kann das sein, dass ich in den ersten 3-4 Monaten schon in die Insolvenz reinrutsche, also illiquide werde, weil mir die Liquidität ausgeht.
Weil ich die nicht beachtet habe.
Weil ich die nicht beachtet habe. Das heißt, dieses Gap, diese Lücke, muss ich bei der Finanzierung berücksichtigen und mitfinanzieren. Und das wird leider Gottes auch oft vergessen. Und das ist es eben, was Existenzgründerinnen und Gründer oft falsch einschätzen, nicht? Und da in die Falle reinlaufen. Wir können viele Fehler, die gemacht werden, können wir professionell betrachtet vermeiden. Das unternehmerische Risiko können wir keinen abnehmen, Ute. Nicht? Das weißt du ja auch. Das ist einfach. Aber es werden so viele Fehler in der Gründungsphase gemacht. Sag mal, manchmal könnte ich in die Tischkante reinbeißen. Ich bin nicht der Besserwisser, aber man kann wirklich vieles im Vorfeld klären, gut planen, die Wirtschaftlichkeit zur Vorausschaurechnung habe ich eben angesprochen. Welche Umsätze plane ich, mit welcher Kostenstruktur?
Ja.
Und das auch nach kaufmännischer Vorsichtigkeit, sage ich immer, berechnet, also Umsätze, die ich als gesichert ansehe, nicht ganz toll, ich mache gleich im ersten Jahr super Umsätze, sondern vorsichtig und auch die Kosten relativ hoch anrechnen. Und wenn das denn aufgeht, dann weiß ich, das geht.
Ja, und das unterscheidet eben denjenigen, der es professionell angeht und von vornherein auf Erfolgskurs gehen möchte, von demjenigen, der vielleicht nach den ersten 3 Monaten tatsächlich scheitert und seinen Betrieb wieder schließen muss, weil er eben, weil ihm die Liquidität ausgeht.
Genau.
Zum Beispiel. Ja, Robert, das Ganze steht und fällt ja nun mal auch immer mit dem Team, das man hat, das man akquiriert. Alleine geht's ganz selten. Also ich glaube, die One-Man-Show in unserer Branche, die gibt's eigentlich gar nicht.
Ja, es gibt noch
vielleicht mal einen Imbisswagen oder
Kaffeewagen oder so. Ne, so
eher weniger,
ja, das stimmt.
Ja, was ist denn dabei zu beachten, wenn man schon von vornherein, oder was ist wichtig von vornherein in diesem ganzen Themenbereich Personal?
Sollte mir vorher, bevor ich nun durchstarte, mir überlegen, wie gewinne ich Mitarbeiter? Also ein Akquiseplan, wenn man so will, oder ein Konzept erstellen. Wie viele Mitarbeiter benötige ich? Welche Qualifikationen sollen die haben? Wo finde ich diese Mitarbeiter? Was biete ich diesen Mitarbeitern an? Außer der normalen Bezahlung oder Gehalt. Ja, das,
welche also, Benefits, ne,
ja,
kann ich bieten?
Also ich
sagen, bin ja auch ganz wichtig, die Struktur. Also ich muss eine klare Struktur haben, die ich dem Mitarbeiter auch aufzeige. Wie ist mein Unternehmen organisiert? Wo ist deine Position? Was hast du für eine Verantwortung? Das, finde ich, wird ganz oft vernachlässigt. Sondern es ist immer so ein, okay, jetzt sind wir alle da und jeder macht irgendwie was.
Ja, genau.
Aber es ist nichts geregelt.
Nichts strukturiert. Also die Struktur ist richtig, muss vorgegeben werden. Aber ich muss mir natürlich auch Überlegungen anstellen, zu sagen, was biete ich den Mitarbeitern, meinen Mitarbeitern, weil ich ja im Wettbewerb mit anderen bin. Da geht es ja nicht nur ums Gehalt, sondern eben auch das Thema Führung. Und da sage ich immer, die meisten Betriebe subjektiv betrachtet, ich sage mal rund 85% der Betriebe in der Hotellerie und Gastronomie, die werden heute noch geführt wie im letzten Jahrhundert. Und das sind auch die Betriebe, die Probleme haben, ne? Das sind die Betriebe, die wirtschaftliche Probleme haben, die gesundheitliche Probleme haben, die Unternehmer, weil sie sich jeden Tag aufregen und im Stress sind. Und die anderen 15%, die sind gewaschen und gekämmt, sage ich. Die haben gute wirtschaftliche Zahlen, die haben zufriedene Mitarbeiter. Und da könnte ich eine ganze Menge dazu erzählen, was die 15% anders machen als die anderen. Was sie anders machen, als Überschrift kann man sagen, sie führen modern, sie haben die Tools, die man heute benötigt, wenn man heute auch jüngere Menschen führen möchte, das wissen die, wie sowas funktioniert, das Thema Wertschätzung und so weiter. Könnte ich jetzt,
Unternehmenskonzept, ja, Wertschätzung, eben was tue ich für meine Mitarbeiter, wie entwickle ich die auch weiter?
Genau.
Weil auch Studien ja auch belegen, dass gerade die Generationen, die jetzt nachkommen, sehr viel Wert darauf legen, was sie für Möglichkeiten auch innerhalb des Betriebes haben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja. Das ist sicherlich so.
Das ist, ja.
Ja, Robert, nichts geht ohne das ganze Formelle, ne? Was ist da bei der Existenzgründung zu beachten?
Ja, das ist auch ein ganzer Strauß. Kann sicherlich jetzt nicht alles aufzählen, weil das so viel ist, aber ich sag mal so, muss natürlich eine, braucht in der Regel eine Konzession, ja, Städtenkonzession. Ich brauche eine Steuernummer. Ich muss sehen, dass ich eine Versicherung abschließe, einmal für meinen Betrieb, aber auch für mich selbst, wenn mir was zustößt, ne, dass ich Krankheit da abgesichert bin, Krankheit, Altersvorsorge und vieles mehr. Ne, das ist also, ja, darüber kann man sicherlich nochmal ein eigenes Thema machen, ist aber auch nicht gerade so interessant, vielleicht spannend, aber es ist alles machbar. Mhm. Es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass es ganz schlimm ist und so weiter, sondern es sind Behördengänge, es sind Sachen zu erledigen. Aber ja, wenn der Existenzgründer oder Gründerin sich da vorher schlau macht, können sich einen Laufzettel zusammenstellen und das eine Checkliste und das abarbeiten, ist überhaupt kein Problem.
Ja, auch nicht der einzige Gewerbebetreibende, der da auf den Markt geht. Ne?
Das ist alles machbar. Mhm.
Ja, also ich denke, das war jetzt eine
kurze
Checkliste, ne? Für genau, was kann man oder was ist zu beachten bei einer Existenzgründung, welche Chancen und Möglichkeiten haben wir da heute. Es sind zweimal haben wir ein Thema nur so am Rande gestreift, was wir das in unserem nächsten Podcast viel intensiver noch betrachten werden. Und das ist das Thema Weiterbildung. Wie wichtig ist Weiterbildung sowohl für den Unternehmer als auch als Kriterium für den Mitarbeiter, einen Betrieb auszuwählen? Mein Eindruck ist, dass das sehr stiefmütterlich behandelt wird im Moment noch, dass viele sich dessen gar nicht bewusst sind, wie wichtig die persönliche Weiterentwicklung eines jeden Players in der Branche, wie bedeutend das ist. Und dem Thema widmen wir uns nächstes Mal in unserem nächsten Podcast. Ich freue mich drauf, Robert, und sag schon mal danke, das hat heute wieder Spaß gemacht.
Ja, danke, Ute. Auch das Thema Finanzierung, ne, das kann man natürlich auch noch vertiefen, mhm, gerade für Existenzgründer. Mhm. Das will ich noch mal kurz als Nachklapp machen. Gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch mit geringem Eigenkapital ganze Sachen zu hebeln.
Mhm. Ja, aber da haben wir schon oft bewiesen.
Freuen wir uns, wenn Hörer jetzt mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Rufen Sie uns einfach an und dann können wir mal ein unverbindliches Gespräch führen und ja, Ihnen hoffentlich weiterhelfen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.